Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 116 von Football's Coming Home. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet, dass die FCH-Familie, kann man sagen, auch heute wieder ein Stückchen wächst und gedeiht. Und ich freue mich sehr, heute den lieben Robert Witt zu begrüßen. Grüß dich!
Hallo, moin. Schön, dass ich mal dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen? Ich habe ja in der letzten Woche für euch da draußen schon ein bisschen angeteasert, aus welcher Richtung du so kommst. Aber erzähl gerne noch mal ein bisschen selbst, was du so machst und wo man dich vor allem hören könnte.
Also ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr besorgniserregend an, wenn du mich so anteaserst. Nein. Ja, ich bin Robert, ich bin 32 Jahre alt, wohne in der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern und arbeite für den NDR bzw. die ARD als eigentlich eierlegende Wollmilchsau mittlerweile. Sollte mal ganz ursprünglich Fußballreporter sein und dieses Portfolio hat sich dann irgendwie ziemlich erweitert. Bin mittlerweile so auch im Social-Media-Bereich bei uns viel tätig. Haben gerade schon mal im Vorgespräch gesagt, auch so ein bisschen KI-mäßig auf dem Trip im Moment. Und ja, beschäftige mich bei uns so im Einzugsgebiet vor allem so mit den Nordclubs, erste, zweite, dritte Liga und hatte gerade in dieser Saison ganz, ganz viele Berührungspunkte mit Eintracht Braunschweig in der zweiten Liga und dem Drama, können wir das schon so sagen, rund um den FC Hansa Rostock. Also ja, war auch am Wochenende im Stadion, das kann ich schon mal sagen.
Ich war natürlich auch in Aachen beim MSV, aber werden wir gleich nochmal vertiefen, denn jetzt hast du natürlich gesagt, mit welchen Vereinen du viel beruflich zu tun hast. Aber du bist natürlich auch, wie ich oder wie im Prinzip alle anderen, die hier auch immer kommen, du bist natürlich auch Privatfußballfan. Ja, und dieser Verein ist auch im Norden beheimatet, kann man so sagen.
Das ist so, das ist so. Das ist, ich oute mich, ich bin Anhänger des SV Werder Bremen. So. Jetzt hast du wahrscheinlich die Hälfte deiner Hörer einmal verloren. Aber ja, der Verein hat sich irgendwann mich ausgesucht und das ist dann auch ganz spannend, wenn du im gleichen Einzugsgebiet arbeitest, beziehungsweise gut, jetzt wird Bremen viel von den Kollegen von Radio Bremen betreut, aber natürlich hast du als NDR-Reporter auch mit denen dann immer mal wieder Berührungspunkte. Aber um das schon mal vorne wegzunehmen, ich versuche da Berufliches und Privates schon auch voneinander zu trennen.
Ja, das ist, geht mir ja genauso, ne? Also ich finde auch, es ist irgendwie auch insofern wichtig, nicht, dass es sich irgendwann auch sportlich oder beruflich überschneidet, das ist das eine, aber ich merke auch, dass als Journalist sieht man ja gewisse Dinge einfach anders und man analysiert ein Spiel auch ganz anders und irgendwie brauche ich aber auch vom Beruf dann abgesehen, privat auch noch so dieses Fan-Erleben, dieses Mitgehen, weil viele auch gerade, ich sag mal, ältere Sportjournalisten sagen auch oder haben schon häufig gesagt, ja, die haben ihre Lieblingsvereine, aber das hat sich im Laufe der Berufsjahre hat sich das so ein bisschen, ist das verloren gegangen einfach. Und dementsprechend, also mir ist es total wichtig, da immer noch diese Trennung drin zu haben, weil ich glaube, das wäre irgendwie schade, wenn das so ein bisschen verloren geht.
Ja, und es ist halt auch ein Stück weit Rückzugsort. Also klar, du bist halt irgendwie diesem Beruf näher gekommen, weil du halt privat zu diesem Feld Kontakt hattest. Und ja, klar. Es lässt sich nicht immer 100% vermeiden, dass ich halt irgendwie mal in einem Aufsage am Radio oder im Online-Bereich mal irgendwie mit Werder Bremen zu tun habe. Aber ich möchte es einfach vermeiden, soweit wie es geht. Und bisher ist es mir tatsächlich gelungen, so diese typischen Presseeingänge, diese typischen Pressewege zu gehen, weil ich mir diese Magie des Unbekannten erhalten möchte. Also deswegen kann ich auch mit großer Freude sagen, ich glaube, ich bin einer der wenigen Werder Bremen-Fans, der sagen kann, ich liebe es natürlich ins Stadion zu gehen, ja, aber ich liebe es auch als Reporter beim Hamburger Sportverein im Volkspark zu sitzen, wenn dort beim Torjubel dann diese Torhymne ertönt und es geht ja immer los mit so einem wirklich ganz, ganz markanten Bass, der die komplette Tribüne dann einmal zum Vibrieren bringt. Sorry, das ist für mich jedes Mal aufs Neue einfach nur total geil, da zu sitzen und das ist auch ein Privileg, dass man beides so voneinander trennen kann, finde ich.
Auf jeden Fall. Ein Wort vielleicht noch zu dieser Torhymne. Ich finde die unfassbar nervig.
Ehrlich?
Ja, ich mag die gar nicht.
Das überrascht mich jetzt aber. Aber du hast sie schon im Stadion mal erlebt, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, ich war zwar mal im Volkspark, aber damals wurde Champions League gespielt. Da hat Schachter Donetsk da gespielt gegen Porto. Also ich war noch nie beim HSV. Vielleicht muss ich auch mal persönlich zum HSV gehen. Vielleicht, wenn ich es aber im TV, im Radio oder sonst wo höre, finde ich es irgendwie sehr penetrant.
Also verstehe mich nicht falsch. Wenn du Nordderby-Hinspiel dort privat vor Ort bist, auf der Haupttribüne, und du natürlich dann der Einzige bist, der sich nicht freut, ja, es gibt jetzt auch schönere Erlebnisse. Also ich finde eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung da deutlich angenehmer. Aber ich sag mal so im beruflichen Kontext, wirklich, wirklich toll.
Naja, vielleicht verschlägt es mich da auch noch hin. Schauen wir mal. Aber wir sind ja auch schon tief drin im Thema. Wir fangen aber mal unten an, wirklich, würde ich mal sagen. Also wir haben uns 4 Vereine ausgesucht, die wir mal so ein bisschen näher betrachten wollen. Vor allem Vereine, die im Norden, wie gesagt, beheimatet sind, sind ja auch immer dabei, auch mal den Fokus auch mal auf andere Vereine zu legen, weil wir wollen so ein bisschen wegkommen. Ich hoffe, ihr wisst das draußen auch zu schätzen, immer nur über Bayern und so weiter zu reden. Gerade jetzt, da gibt es auch jetzt gerade noch nicht so viel zu besprechen. Die nächsten Wochen werden da sicherlich entscheidend sein. Aber fangen wir erstmal an, wie gesagt, mit dem Thema der Woche. Wir haben hinterher den Bundesligaspieltag noch und unsere beliebten anderen Kategorien. Fail der Woche, Ehrenmann der Woche. Und ich habe noch ein kleines Schmankerl auch noch hinten raus. Das weiß Robert noch nicht, aber er lässt sich überraschen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Fangen wir aber mal an. Dritte Liga, Hansa Rostock. Du warst im Stadion. Es gab eine saftige 2-5-Packung gegen Jahn Regensburg. Ich skizziere mal so ein bisschen den Weg für alle da draußen, die jetzt aktuell nicht so ganz wissen, wo Hansa Rostock eigentlich steht. Also wie gesagt, sind noch dabei im Aufstiegsrennen in der dritten Liga. 4 Punkte hinter den dritten Platz. Es sah lange Zeit nicht danach aus, aber Hansa hat dann vor allem im Februar, März eine echt starke Serie hingelegt. Also von 8 Spielen, gut, 4 gewonnen, kann man sagen, ja, gut, die Hälfte ist jetzt nicht besonders. Aber immerhin, da waren so Siege dabei wie Rot-Weiß Essen, wie der MSV Duisburg unter anderem, Wien Wiesbaden, Havelse. 3 Unentschieden gegen Hoffenheim 2, gut, okay, aber Osnabrück und Energie Cottbus. Und man hat nur ein Spiel verloren gegen 1860 München. Zuletzt, auch wenn es da auch ein paar Siege gab, gab es aber auch überraschende Niederlagen. Ich habe es ja angesprochen, jetzt am Wochenende Jahn Regensburg. Vor ein paar Wochen gab es auch noch so ein Heimspiel gegen Viktoria Köln, was man verloren hat. Und dann natürlich auch nur zuletzt ein Unentschieden in Schweinfurt. Man hat Verl geschlagen. Aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob Hansa jetzt so ein bisschen die Puste ausgeht. Was denkst du darüber?
Ja, ziemlich gut zusammengefasst. Also ich würde sogar so weit gehen, dass dieses 2-5 am Wochenende komplett den Stecker gezogen hat. Also ja, du bist rechnerisch noch immer noch in Schlagdistanz. Also könntest, weil eben der MSV gepatzt hat, weil eben auch RWE gepatzt hat. Aber ich glaube, mit der Niederlage vom Wochenende glaubt da einfach niemand mehr realistisch dran, weil das dieser berühmte eine Fehler zu viel war. Du musst dir vorstellen, wir sind dort hin zu diesem Spiel, saßen dort im Presseraum und haben schon darüber philosophiert, das kann ich ja vielleicht mal verraten, ob wir am letzten Spieltag vielleicht sowas wie so eine kleine Mini-Konferenz organisieren wollen. Also wir haben unseren Audio-Livestream, den wir anbieten. Das sind immer Einzelspiele. Aber ob wir dann nicht mal für den letzten Spieltag, wenn es wirklich um alles geht, für die Aufstiegsclubs, ob wir da so eine kleine Konferenz einfach mal anleiern wollen. Das war so eine Idee von mir und meinem Hörfunkkollegen. Und wir haben dann gesagt so, ach komm, lass mal erstmal abwarten, das Spiel jetzt hier heute über die Bühne kriegen. Und dann ist auch immer noch Aachen, gegen die wir, glaube ich, im Moment niemand spielen. Und dann geht dieses Spiel los mit all diesen Emotionen im Vorfeld, einer fantastischen Choreografie. Regensburg, bei denen es ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt auch um nichts mehr ging. Die haben ja rein rechnerisch den Klassenerhalt jetzt perfekt gemacht, aber realistisch betrachtet ging es da dann nicht mehr wirklich um das ganz harte Eisen. Und all das, was Daniel Brinkmann, der Trainer, bei der Pressekonferenz zuvor als Learning aus dem Schweinfurt-Spiel angesprochen hat, wird nach 12 Minuten ad absurdum geführt. Defensiv viel zu schlecht, im Aufbau immer wieder mit Fehlern. Vorne drin fehlte Emil Holten. Ja, die Tore, die haben dir einfach gefehlt. Aber du hattest eben vielleicht auch noch so 1-2 Chancen über Andreas Vogelsammer, womit man hätte noch mal gut was bewirken können. Und du liegst zur Pause 0-3 zurück. Ich glaube, ich habe Horror-Hotman gesagt in der Reportage. Der Albtraum eines jeden Hansa-Fans an diesem Wochenende. Und keiner wusste, wie das passieren konnte. Ich glaube, am allerwenigsten Daniel Brinkmann. Der war ja auch hinterher bei den Interviews nach dem Spiel völlig konsterniert, bewahrte weiterhin seine Fassung, hat jetzt keinen Spieler einzeln angesprochen, aber hat natürlich auch gesagt, das geht gar nicht, das können wir unseren Fans auch so nicht anbieten. Und er wirkte da auch wirklich ratlos. Und das, nachdem Schweinfurt passiert ist mit diesem 0-0, was auch niemand erwartet hatte zu dem Zeitpunkt, wo sich Hansa überraschend schwer getan hat, wieder eine schlechte erste Halbzeit gespielt hat. Du hattest Ferl erwähnt. Auch da war die erste Halbzeit wirklich Grotte. Und man hatte schon quasi den Running Gag. Ja, mittlerweile läuft Daniel Brinkmann ab der 22. Minute einmal kurz zurück, holt sich einen Schluck Wasser und bereitet seine Halbzeitansprache vor, weil es jedes Mal ein Donnerwetter geben musste. Ja, nur der Unterschied zu sonst war, dass Hansa eben zweite Halbzeit nicht wirklich besser wurde, obwohl sie wieder rankam. 1-4, 2-4, da hatte man dann kurz mal Hoffnung gehabt. Es hatten auch schon einige Fans das Stadion verlassen. Die haben sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sehr geärgert. Und dann hat es Regensburg einfach gut gemacht. Also haben das, was da drohte, überzuköcheln, mal direkt im Keim erstickt. Dann kam Christian Kühlwetter kam rein, Andreas Geipel kam rein. Und dann, ja, klassisch die klugen Fouls auch mal gezogen, hier mal mit dem Arm gezuppelt ein bisschen. Und Rostock hatte einfach keine Gelegenheit mehr, wirklich reinzukommen in das Spiel. Und das war bemerkenswert. Und mit dem Nicht-Glauben, dass man dieses Spiel dann natürlich, dieses Wunder noch bewirken kann, ging es dann langsam, aber sicher zu Ende mit den Hoffnungen, dass Hansa aufsteigen könnte.
Es ist ja jetzt auch so eine Phase, wo man immer auch gerne aufs Restprogramm schaut. Das können wir ja, ja jetzt auch mal machen. Also sie haben jetzt unter der Woche, glaube ich, ein Pokalspiel in Greifswald. Also auch Landespokal, ne? DFB-Pokaleinzug, auch beim MSV, großes Thema. Gerade für diese Vereine auch wichtig, weil im Prinzip da ist man der klare Favorit. Und du hast es eben schon gesagt, Aachen, der nächste Gegner auswärts. Die zweite vom VfB Stuttgart kommt noch mal nach Rostock und dann in Saarbrücken. Klingt jetzt also von Aachen abgesehen, aber die anderen zwei Mannschaften, wobei Saarbrücken hat RWE geschlagen. Insofern in dieser dritten Liga ist sowieso alles möglich. Das sehen wir jedes Wochenende. Ne? Aber ich sag mal so, das Restprogramm müsste Hansa ja theoretisch eher entgegenkommen.
Mach den Bogen doch mal ein bisschen weiter. Ferl, Schweinfurt. Das waren ja alles Gegner, wo man gesagt hat, das muss Hansa ziehen, das ist Hansas großer Trumpf. Und schau mal Richtung Cottbus, da haben alle gesagt, oh Gott, was für ein Horrorrestprogramm. Osnabrück, RWE, das sind ja alles dann die Teams noch von oben gewesen. Und wo man von der Ausgangslage her dachte, das spricht eher für Rostock und gegen Energie, jetzt schau dir die Tabelle an und du stellst fest, Cottbus hat sich in diese Spiele reingesteigert. Hansa hat diese Top-Duelle übrigens auch super bestritten. Ich erinnere nur an das Spiel gegen Duisburg.
Ja.
Und hat es dann nicht mehr geschafft, die vermeintlich machbaren Gegner dann vor ernsthafte Probleme zu stellen. Jetzt kannst du natürlich das Thema Mentalität aufmachen. Ich würde den Begriff Reife mit reinbringen wollen und spielerische Ideen. Denn was auffällig war in den vergangenen Wochen eigentlich, ist, dass Hansa ziemlich gut vorbereitet in diese Spiele immer reingegangen ist. Die hat einen klaren Matchplan gehabt. Mal durch die Mitte, mal eher über Außen spielen. Nur wenn dieser Plan nicht funktioniert hat, drohte Hansa immer in so ein Schema F zu verfallen, in so einen Plan B, der kein Plan B ist. Das heißt, langer Hafer hinten aus der eigenen Abwehr heraus, mit freundlichen Grüßen und viel Glück nach vorne gespielt und dann war sehr häufig der Ball aber eben auch wieder weg. Und irgendwann versteht das ein Gegner und bereitet sich darauf entsprechend vor. Und dazu haben dann die Gegner auch in aller Regelmäßigkeit darauf gewartet, dass Hansa Fehler anbietet im eigenen Aufbau. Und auch das ist ein Thema der letzten Wochen gewesen, dass man sich sicher sein kann, dass diese Fehler passieren. So war das auch gegen Regensburg im Aufbau. Und dann stehst du plötzlich da und weißt nicht weiter, wie könnten die Ideen aussehen, wie willst du weiter das Flügelspiel spielen, wenn du ehrlicherweise dann nicht mehr so viel für die Flügel bringen kannst. Ja. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Was mir aufgefallen ist, diese Ratlosigkeit eines Daniel Brinkmann, woran das jetzt liegen könnte. Irgendwann musst du auch mal dann die Frage stellen, erreicht der Trainer die Spieler oder aber hat der Trainer überhaupt die Spieler für sein Spiel zur Verfügung? Und bei beiden Sachen würde ich im Moment ein Fragezeichen hintermachen.
Vielleicht ein letzter Take noch dazu, weil du ja auch angesprochen hast, ne, Energie, krasses Programm. Jetzt am Sonntag, ich bin leider nicht im Stadion, die spielen in Duisburg, ne? Also das wird auch ein direktes Duell im Prinzip, wobei man dazu sagen muss, der MSV, bisher das einzige Team im Profifußball von erster bis dritter Liga, die zu Hause noch kein Spiel verloren haben. Ne? Das darf man ja nicht immer vergessen. Aber trotzdem, letzter Satz zu Hansa Rostock. Sie hatten ja schon vor einiger Zeit auch sehr offensiv gesagt, jo, wir wollen aufsteigen. Ich weiß nicht, ob das der Präsident gesagt hatte. Was passiert denn, wenn man es nicht schafft? Also es ist ja, also ich weiß es ja von Dietmar Hirsch oder beim MSV, auch lange Zeit hat man sich so ein bisschen dagegen gesträubt. Da muss man dazu sagen, der MSV ist auch Aufsteiger, ne? Deswegen hat man da noch ein bisschen länger sich da bedeckt gehalten. Aber letztendlich, was passiert denn, wenn Hansa es nicht schaffen sollte?
Also erfahrungsgemäß ist Rostock ein Verein, der ohnehin naturgemäß einfach hohe Erwartungen an sich selbst hat. Vor allem, wenn du dann so offensiv vor der Saison, nachdem es letzte Saison nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hatte, fällt von hinten aufräumen und dann hoch, wollte man jetzt voll angreifen, weil man vom Trainer überzeugt war, weil man auch von den Spielern überzeugt war. Und das war ja auch durchaus vielversprechend vor der Saison. Dann musste man sich eingestehen, dass diese dritte Liga eben nicht so planbar ist. Die ersten 10 Spieltage musste Hansa dann eher nach unten schauen als nach oben. Es begann eine riesige Erfolgsgeschichte im Anschluss, nachdem auch schon Daniel Brinkmann zumindest hinterfragt wurde. Ich will nicht sagen, dass er auf der Kippe stand, aber er wurde hinterfragt. Und dann wurde ihm im Winter halt schlicht und ergreifend auch der beste Angreifer genommen. Das darf man in dieser ganzen Gemengelage auch nicht vergessen, Wayne Nadeiri. Ja, es ist der absolute Rekordtransfer und das kannst du dir jetzt irgendwo auch an den Kühlschrank heften, dass du den All-Time-Rekordtransfer getätigt hast. Aber diese Qualität hätte jetzt am Wochenende sehr gut getan, wenn ein Emil Heuten vielleicht mal nicht kann. Und es stand zu diesem Zeitpunkt auch nicht fest, dass Emil Heuten diese Entwicklung nimmt. Um auf seine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass vieles hinterfragt werden wird, ob es das große Trainer- oder Personalbeben geben wird. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Dafür war man von Daniel Brinkmann zu sehr überzeugt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der über den Sommer hinaus noch eine Chance bekommt, dieses Ziel. Das Ziel wird ja bleiben, dass man aufsteigen möchte. Dass er möglicherweise, weil man ja auch den einen oder anderen Taler vielleicht noch übrig hat, dass er dann vielleicht auch nochmal den Kader ein bisschen umbauen wird, für sein Spiel noch mehr einkaufen wird und dass es dann auf Bewährung geht, inoffiziell bis zum Winter. Und dass man sich dann in die Augen schaut und guckt, sind unsere Ziele noch erreichbar. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir noch vor Saisonende Personalbeben erleben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, dafür ist ja sportlich auch noch alles möglich. Werden wir die nächsten Wochen auch sehen, wie sich das entwickelt. Machen wir mal schnell weiter mit dem nächsten Verein, Eintracht Braunschweig. Wir gehen in die zweite Liga. Da müssen die Löwen eher nach unten schauen. Aber allgemein dieser Abstiegskampf in der zweiten Liga, das ist ja brutal. Also von Platz 11 hängt da, glaube ich, alles noch mit drin. Auf Braunschweig bezogen ist es aktuell ein Punkt auf Platz 16 beziehungsweise auch auf Platz 17. Man hat zuletzt aus den letzten 6 Spielen 8 Punkte geholt. Ich habe da mal, wie gesagt, die 6 Spiele jetzt vom, ja, jetzt nicht mehr neuen Trainer Lars Konnetka genommen. Vielleicht die erste Frage in die Richtung. Wer ist Lars Konnetka überhaupt? Ich kannte den vorher überhaupt nicht. Für was steht der?
Ich glaube, so ging es einigen, als sie den Namen zum ersten Mal gehört haben. Und ganz, ganz ehrlich gesagt war es auch meine allererste Reaktion. Aber dann machte es nochmal Klick. Lars Konnetka ist im Moment auch so auf dem zweiten Standbein unterwegs als Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick. Und die beiden haben eine mittlerweile Freundschaft, fast 2 Jahrzehnte lang. Also die haben sich in den Nullerjahren kennengelernt. Damals wollte nämlich Lars Konnetka eigentlich auch Sportjournalist werden, was einige nicht wissen. Und unter Ralf Rangnick wurde er in Hoffenheim sozusagen der erste Videoanalyst Deutschlands. Ich habe mich kurz nach der Verpflichtung hatte ich die Chance, mit Ralf Rangnick mal zu sprechen. Und der hatte mir das dann so gesagt, weil der einen solchen Fußball-Taktikverstand mitgebracht hat. Also man würde jetzt eigentlich sagen Fußball-Nerd im positivsten Sinne. Und hat dann darüber quasi immer so den Weg von Ralf Rangnick mit begleitet. Und es reichte sogar bis zum FC Bayern. Und dort war er wieder Videoanalyst unter Pep Guardiola beispielsweise. Und da gibt's auch eine sehr, sehr heitere Geschichte zu erzählen. Denn einige Jahre später, als Ralf Rangnick Trainer bei Manchester United werden sollte, war auch die Frage im Raum, darf Lars Konnetka mitkommen oder nicht, dann als Co-Trainer. Also er hat dann auch Erfahrungen als Co-Trainer gesammelt. Das hat damals nicht funktioniert. Und bei einer Pressekonferenz wurde Pep Guardiola als Manchester City Coach gefragt, ja, Ralf Rangnick kommt ja vielleicht in die Premier League und auch ein Ex-Mitarbeiter von Ihnen mit Lars Konnetka. Und seine Reaktion war einfach nur, I don't know this name. Auch sehr, sehr heiter. Also wenn die beiden sich irgendwann mal wieder treffen, dann wäre ich sehr gespannt auf das Wiedersehen. Ja, und Lars Konnetka ist quasi auch derjenige gewesen zuletzt, der sozusagen die Trainingseinheiten der österreichischen Nationalmannschaft mit vorbereitet hat. Und ist seine erste Profistation als Cheftrainer in der zweiten Liga jetzt bei Braunschweig. Der Kontakt ist entstanden über den Sportchef Benjamin Kessel. Die haben sich vergangenen Sommer kennengelernt und hatten immer mal wieder losen Austausch. Benny Kessel ist jemand, der sich gern über Fußball austauscht. Und dieser Kontakt ist nie wirklich abgeebbt. Und als es dann schwierig wurde unter dem alten Coach, muss man ja sagen, Heiner Backhaus, hat Lars Konnetka schlicht und ergreifend Lösungen präsentiert für das Problem der Braunschweiger. Denn so dieser aggressive Jagdfußball von Heiner Backhaus. Vielleicht erinnern sich einige noch an das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde, Braunschweig gegen Stuttgart.
Ja.
Das war ja wirklich Pressing der Superlative vorne drin mit diesem Ehrencan Yadimci. Das hat dann im Saisonverlauf nicht mehr funktioniert. Die Eintracht musste wieder nach unten schauen und man brauchte eine Lösung. Eine langfristige Lösung. Es war dann jetzt die Chance, Lars Konnetka zu bekommen. War ja auch ehrlicherweise für viele ein merkwürdiger Zeitpunkt. Also Braunschweig steckte nicht unmittelbar in Abstiegsnot. Man hatte es noch selbst in der Hand. Und interessanterweise hatte ja Heiner Backhaus zu Anfang März war das ja sogar noch einen Punkt geholt in Paderborn. Unglücklich nicht gewonnen aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung. Und da stand es aber schon fest. Also es hatte Benny Kessel dann hinterher bei der Vorstellung auch gesagt, wir hätten Lars Konnetka oder wir hätten uns so oder so von Heiner Backhaus getrennt. Das war schon eine dolle Nummer.
Aber erstmal auf jeden Fall cool, auch mal diesen Typen kennenzulernen, jetzt vom oder diesen Typus auch Trainer. Jetzt habe ich Typ gesagt, das klingt so abwertend. aber jetzt weiß ich auch, weil ich habe immer überlegt, also ich kannte ihn gar nicht, aber Konnetka, ich dachte mir, diesen Namen, irgendwo hast du den doch schon mal gehört. Chefanalyst bei Bayern, das muss es wahrscheinlich gewesen sein, wo er mir schon mal, aber ehrlicher, ach krasse Sache.
Aber ein ganz ruhiger, ganz also fast schon zurückhaltend. Also wenn du die Pressekonferenzen zwischen Heiner Backhaus, der auch sehr markige Worte sehr gern wiedergibt, man könnte jetzt ganz salopp sagen, er hört sich gern selbst reden. Das meine ich nicht. Aber er war halt dafür bekannt, dass er immer sehr kernige Aussagen getroffen hat. Und Lars Konnetka war ja schon fast eher ein bisschen zurückhaltend, aber sehr klar in der Ansprache, hat einen genauen Plan. Und das ist schon ein krasser Kontrast gewesen jetzt auch in den letzten Wochen.
Auch da gucken wir mal auf die restlichen Spiele noch. Man hat noch Holstein Kiel auswärts, Dynamo Dresden zu Hause, also auch noch zwei direkte Konkurrenten. Und zum Abschluss Schalke 04 auswärts. Gut, da kann man jetzt sagen, freut man sich vielleicht, weil Schalke jetzt ja hoffentlich dann in der nächsten Woche eigenständig den Aufstieg klar machen kann, dass es vielleicht nicht mehr um ganz so viel geht. Auf der anderen Seite letzter Spieltag. Da wird wahrscheinlich dann die große Fete abgehen. Also ja, weiß ich nicht, ob kann gut und schlecht sein. Aber letztendlich, was denkst du? Ich habe ja vorhin gesagt, 8 Punkte jetzt aus den 6 Spielen ist jetzt eher ja eine durchwachsene Bilanz. Ist er in dieser Situation, wie gesagt, auch erste Station als Cheftrainer, ist er da der Richtige? Traust du ihm das zu?
Ich bin mit meiner Meinung ziemlich exklusiv in der Redaktion unterwegs. Ich höre immer wieder von vielen, ja, Braunschweig wird runtergehen, Braunschweig zu schlecht, das wird nicht reichen. Was Lars Konnetka in seinen ersten Wochen spielerisch schon bewegt hat bei den Braunschweigern, das kann sich echt sehen lassen. Also Braunschweig war jetzt nie ein Team der vergangenen Jahre, wo man drauf hoffen konnte, viel Ballbesitz, schöner Fußball. Das war eher zweckmäßig. Da ging es vor allem auch erstmal um Tugenden wie Athletik, sicherstehen, harte Zweikämpfe und dann vielleicht in der Nachspielzeit die Emotionen ein bisschen hochkochen lassen, weil du eben auch die Typen dafür hattest. Das hat sich geändert unter Lars Konnetka. Du siehst viele Phasen im Spiel, wo spielerische Lösungen gesucht werden. Viel Kurzpassspiel, viel Spiel in die Tiefe. Und wir haben jetzt am Wochenende auch gesehen, beim Erfolg in Kaiserslautern, auch mal Variabilität. Das heißt, dass du auch mal deinen Spielstil anpassen kannst, dass du zweckmäßig das wegverteidigst, dann wieder über die Defensive kommst. Und wenn dir das als Trainer in so kurzer Zeit gelingt, mit einem Kader, wo viele sagen so, nein, oh Gott, auf gar keinen Fall, auch da habe ich eine etwas andere Meinung, weil ich ein paar Kader der letzten Zeiten rund um Eintracht Braunschweig gesehen habe und den Kader schon für durchaus zweitligatauglich halte, dann muss man sagen, hat Braunschweig durchaus die Möglichkeiten. Das Problem der letzten Wochen war schlicht und ergreifend die Konstanz. Also du wolltest eigentlich immer die Frage stellen, wann wollt ihr das mal über 90 Minuten auf die Platte bringen?
Ja.
Tolle Ansätze zu Spielbeginn in Bochum. Und dann gnadenlos den Faden verloren, weil man sich defensiv individuelle Aussetzer geleistet hat, weil man im Kollektiv auch einfach mal schlecht verteidigt hat. Andersherum tolle Momente in der Offensive und dann hast du das Gefühl, sie wissen nicht am Strafraum, was sie mit dem letzten Pass machen sollen, wo der jetzt hingespielt werden soll. Das ist ein Entwicklungsprozess, das war auch ein Risiko, was man ja bewusst eingegangen ist mit Lars Konnetka. Ich habe aber das Gefühl, mit fortlaufender Dauer, also je näher wir uns dem Saisonfinale nähern, desto besser wird die Eintracht. Deshalb glaube ich auch, dass sie in einer Relegation ziemlich gute Chancen hätten. Natürlich möchte jeder in Braunschweig das vermeiden, dass man überhaupt in die Situation rutscht. Das war ein Last-Minute-Finale letzte Saison. Ich denke aber, sie haben gute Möglichkeiten, das zu schaffen. Kiel wird schwer, super in Form aktuell, aber auch durchaus machbar. Dresden wird ein Schlüsselduell zu Hause, das musst du gewinnen. Und Schalke 04, du hast es schon gesagt, wahrscheinlich wird so der erste Feiertross rum sein. Die ersten Katermomente liegen dann wahrscheinlich auch schon hinter den Schalkern. Das heißt, die dürften dann wieder fit sein, um letzten Spieltag nochmal zu einer Party zu machen. Aber auch da halte ich das für möglich, dass man punktet. Und so eng, wie das da aktuell ist, alles zwischen 12 und 17 halte ich für möglich im Moment.
Das ist krass. Ja, das ist unglaublich. Man sagt ja immer, die spannendste zweite Liga aller Zeiten. Das ist ja
so jetzt wirklich
ein geflügeltes Wort, zumindest was es unten angeht. Wobei oben ist es ja auch noch spannend, von Schalke mal abgesehen. Also auch da haben wir, ist noch alles offen. Wollen wir vom einem Backhaus zum anderen gehen? Sorry, das war jetzt eine extrem miese Überleitung. Aber ja, sorry. Aber musste jetzt sein. Und jetzt kommen wir auch ein bisschen zu deinem Lieblingsverein, ne? Zum SV Werder Bremen. Ich würde mal sagen, die Derby-Feierlichkeiten sind mittlerweile so ein bisschen abgeebbt. Wobei immerhin ein 1:1 beim VfB Stuttgart, auch wenn man da leider die Führung, also leider aus deiner Sicht, ich bin da ja neutral, aus der Hand noch gegeben hat. Trotzdem 6 Punkte. Vorsprung auf Platz 16. Man hat als letzte Gegner noch Augsburg zu Hause, die Hoffenheimer auswärts und Borussia Dortmund daheim. Da ist schon gut, dass man 6 Punkte, also kann auch gefährlich sein. Ne? Wir wissen alle noch die eine Saison, wo Werder, wo alle dachten, na, pff, ne, wird nichts mehr passieren. Wobei da war der Abstand deutlich größer gewesen. Aber auf der anderen Seite sage ich mal so, die 6 Punkte da ein bisschen Vorsprung zu haben bei den Gegnern, es kann nicht schaden, aber du musst trotzdem höllisch aufpassen, oder?
Als Reporter, der hier und da auch mal so nennt sich bei uns Nachrichtenflash, so ein 30-Sekünder aufsagt, wie so das Wochenende verlaufen ist, sage ich, Werder hat gute Chancen, nächste Woche den Klassenerhalt perfekt zu machen. Als jemand, der genau diese Saison aber auch erlebt hat, die du da gerade skizziert hast, als man diesen Vorsprung verspielt hat, ist man unendlich vorsichtig. Du hast recht, dieses 1:1 Stuttgart war unendlich wichtig. Habe ich persönlich auch nicht mit gerechnet. obwohl Stuttgart diese 120 Minuten Pokal hatte. Ich habe, als ich das Spiel gesehen habe unter der Woche, habe ich ein bisschen gehofft, dass es in die Richtung geht. aber ja, ich glaube, wenn ich meine Fanbrille versuche abzusetzen, glaube ich, dass es reicht, weil ich aktuell nicht weil Werder so gut ist. Aber ich glaube, dass einfach St. Pauli und Wolfsburg es nicht mehr schaffen werden, so zu punkten, um da Werder ernsthaft nochmal komplett mit runterzuziehen. Das glaube ich im Moment einfach nicht. Und dann muss man am Ende des Tages auch einfach mal sagen, dann hat Werder nach dieser Saison extrem Glück gehabt. Denn ich war privat beim Spiel FC St. Pauli gegen Werder Bremen vor ein paar Wochen. Und ich habe da so eine Sprachaufnahme gemacht, hier zu meiner Partnerin nach Hause, als das 2-0 gefallen ist. Und du hörst in dieser Sprachaufnahme dieses Song 2 als Torhymne. Und du hörst niemanden von den 3000 mitgereisten Fans. Ich habe hinterher gesagt, also es ist wirklich Stille. Es war komplette Stille im Gästeblock, weil, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt 3000 Menschen wirklich davon überzeugt waren, dass Werder Bremen absteigen wird. Dass dort nichts mehr passiert. Also demnach ist diese Entwicklung, die wir jetzt ja gerade sehen, ja schon durchaus positiv unter Daniel Thune. Aber ja, ich bin noch, also ich tue mich schwer, aber ich würde mich jetzt festlegen, am Montag, sie schaffen's.
Und dann wird es vor allem, also ich glaube es auch letztendlich, aber dann wird es vor allem im Sommer, ich glaube, ich habe das auch in diesem Jahr schon so häufig gesagt, diese Transferpolitik, die ja wirklich eine Katastrophe war. Dazu Clemens Fritz, der nicht mal weiß, wie und wann er Spieler leihen darf. Das war natürlich gerade auch für Journalisten oder für die Öffentlichkeit natürlich auch ein absoluter Running Gag. Ne? Also da musst du dann jetzt. Und da ist dann immer die Frage, ne, bei so Traditionsvereinen, wir haben diese Beispiele immer wieder, weißt du, wo du so meinst, du hast mal so ein blaues Auge bekommen und alle denken, du lernst daraus für die neue Saison. Und dann hinten raus stellst du fest, da wurden nicht die richtigen Lehren draus gezogen.
Das glaubst du, dass sich das ändert bei Werder? Die Baustellen sind bekannt. Ne? Also wir reden über Transferpolitik, wir reden über nicht vorhandene Stürmer, wahrscheinlich wieder Gewinne, die man erzielen muss. Du musst jeden Tag ganz, ganz viele Stoßgebete sprechen, dass niemand auf die Idee kommt, einen zweistelligen Millionenbereich für Jens Day hinzulegen. Ja. Glaubst du wirklich, dass Werder diese Hausaufgaben machen wird im Sommer?
Ich glaube es erst, wenn ich es sehe, ehrlicherweise. Ich halte auch, Ich bin auch ehrlich, ich halte bisher nicht viel von Clemens Fritz Arbeit als Sportdirektor. Das ist ähnlich wie.
Fans sehen das ähnlich.
Also ich sehe das auch so wie, wobei der Vergleich hinkt jetzt wirklich ein bisschen, aber zum Beispiel auch Sebastian Kehl, den ich für maßlos überbewertet halte als Sportdirektor. Jetzt habe ich ja gelesen, er soll dann zu Tottenham und mit Johann Lange zusammen da. Um Gottes Willen. Die Spurs-Fans wollen alle Johann Lange in den Hintern treten und der dann mit Sebastian Kehl. Um Gottes Willen. Dann lieber Abstieg. Also, aber bei Werder, Daniel Thune. Ich finde, Daniel Thune, damit haben sie zumindest immerhin für mein Gefühl den richtigen Trainer. Das habe ich am Anfang auch eher kritisch gesehen.
Zwei Personalien. Also Clemens Fritz, ich versuche immer auch irgendwie noch ein bisschen das Menschliche zu bewahren. Also bei all der Kritik, bei all dem Sport. Der wird wahrscheinlich unter dieser Situation am meisten mitleiden, weil was ich ihm zu 100% abnehme, ist, dass ihm Werder am Herzen liegt. Der hat die erfolgreichen Nullerjahre erlebt bei Werder. Der hat auch mitbekommen, als Peak Champions League erreicht wurde und dann diesen Downfall. Der hat das alles mitbekommen und der wird am allermeisten wollen, dass es wieder in die andere Richtung geht. Wenn du nur so viele Chancen jetzt dann auch schon hattest und dann so viel schiefgegangen ist, muss es am Ende irgendwie auch Konsequenzen geben. Und ich möchte ihm durch den Fernseher, also wir hatten noch nie persönlich miteinander gesprochen oder so, aber ich möchte ihm immer irgendwie zurufen, Clemens, bitte geh, bevor das, was du in der Vergangenheit geleistet hast, komplett irgendwie vergessen wird. Also die Leute konzentrieren sich am Ende nur noch auf das. Und ich verstehe den Ehrgeiz, dass man es besser machen möchte als in der vergangenen Saison. Aber ich glaube einfach, dass Werder diesen neuen Impuls braucht. Daniel Thune, zweite Personalie ist für mich jemand, der mir im Moment, was so das Ansehen betrifft, ein bisschen leid tut. Und zwar im Sinne von, was hat er eigentlich in der kurzen Zeit erreicht? Mit wie wenig Vorschusslorbeeren ist er eigentlich gekommen? Also die Leute haben gesagt, der hat noch nie erste Liga gemacht, warum sollte das jetzt bei Werder funktionieren und so weiter. Der bekommt mir da fast schon ein bisschen zu wenig Lob für das, was ihm da jetzt gelungen ist in der Zeit. Und zwar eine Mannschaft wieder zum Leben zu erwecken, die phasenweise einfach wirklich tote Auftritte geliefert hat.
Ja.
Ich glaube, klar, der muss auch noch eine ganze Menge lernen und ich bin gespannt, wie eine neue Saison unter ihm aussehen wird, wenn Werder der Klassenerhalt gelingt und Daniel Thun bleibt. Aber auch er wird sich der Realität ähnlich wie Ole Werner stellen müssen, dass er sehr, sehr wahrscheinlich nicht die Spieler bekommt, die er gerne hätte. Denn ausgerechnet in Bremen ist es immer so, dass der Transfermarkt ganz komisch spielt, dass irgendwelche Umstände und sei es, dass der Mond im Jupiter steht im dritten Quartal, dazu führen, dass Spieler den Weg nicht an die Weser finden, beziehungsweise dann auch nicht das Geld investiert wird möglicherweise, Risiko gegangen wird. Und dann kommt er ins Basteln. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird. Ich glaube persönlich nicht, das ist nur eine ganz düstere Prognose, dass sich was ändern wird zur neuen Saison.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Aber ich gehe da in eine ähnliche Richtung. Vielleicht dazu noch ein letzter Satz. Meiner Meinung nach müsstest du dich im Sommer, das wäre so der erste Schritt, vor allem von Victor Boniface trennen. Das ist ja, das also er ist ja, er steht ja symbolisch, das möchte ich auch dazu sagen, er ist ja nicht allein, aber er steht symbolisch halt dafür. Wobei ich damals, gebe ich auch zu, ich die Idee durchaus irgendwo nachvollziehen konnte, ne, aber so wie sich das dann jetzt natürlich entwickelt hat, war das natürlich eine Vollkatastrophe. Und ich nehme mal auch an, dass der jetzt bei Werder wahrscheinlich auch zu den Spielern gehört, die besser verdienen, würde ich jetzt mal behaupten.
Na gut, bei Victor Boniface ist ja das so, dass Leverkusen einen ganz großen Teil des Gehalts bezahlt hat. Es ist ja keine Ablösesumme oder so geflossen. Also das Risiko war überschaubar. Es ist ein Risiko gewesen und machen wir uns jetzt vor, wenn der 10 Tore gemacht hätte, hätten alle gejubelt, so wie auch die Euphorie da war, als am Deadline-Day das Gerücht aufkam, dass Victor Boniface kommen könnte. Ich hatte schon spaßeshalber einem Kollegen Anfang März geschrieben, lustige Geschichte, wenn jetzt Karim Koulibaly für 50 Millionen zu PSG wechselt, ne, also so in der Größenordnung unterwegs ist, wird Victor Boniface doch noch am allerletzten Spieltag Werder mit einem Tor zum Klassenerhalt schießen und dann drehen sie durch. Dann werden 15 Millionen locker gemacht für Victor Boniface, dann wird das Geld auf den Kopf gehauen. Na klar, alles mit dem Augenzwinkern. Als dann aber die Meldung kam, dass Victor Boniface wieder zur Mannschaft zurückgekehrt ist, wurde mir kurz schlecht, weil ich dieses Szenario vor mir gesehen habe. Ich wünsche es mir, dass der ein Happy End bekommt. Der wird nach der Saison wieder zurückkehren zu Leverkusen. Stand jetzt wird es keine Verhandlungen mit Werder da in irgendeiner Form geben. Ich hoffe, er bekommt sein Happy End. Das wünsche ich mir einfach, dass er positiv in Erinnerung bleibt nach dieser ganzen Verletzungsmisere. Und den Ailton vergleichen jetzt auch zum Ende. Ich denke aber, dass es nicht passieren wird und das ist dann auch okay. Dann ist es ein Experiment, was einfach nicht geklappt hat.
Genau, so ist das. Und wollen wir, bevor wir schnell einmal durch den Bundesligaspieltag gehen, noch deinen Lieblingsverein besprechen. Ich hoffe, ihr habt die Ironie gehört. Entschuldigung, musste jetzt sein. Genauso miese Überleitung wie mit Mio Backhaus. Und das ist Heiner,
die zweite, ne?
Ja, natürlich. Der HSV, ähnliche Situation, allerdings, die haben nur 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16, haben seit 6 Spielen keinen Sieg mehr eingefahren. Man muss da natürlich auch dazu sagen, die haben wahnsinniges Verletzungspech. Ich war letzte Woche in der Bundesliga beim VfB, wo der HSV zu Gast war. Und als ich da den Kader vom HSV gesehen habe, und ich bin ja nun wirklich auch Bundesliga-Vielgucker, und da auf der Bank, da lauter Namen, das ist die einfach nicht kannte. Also ich habe mal geschaut, wer jetzt gerade alles fehlt. Vuskovic, Muheim, Paulsen, Ortele, der ist gesperrt. Dompe, Lokonga und natürlich Lothar Matthäus Lieblingsspieler, Rössing, Lelesit. Das ist ja natürlich schon eine riesige Achse, die fehlt. Und wir schauen da mal auf die restlichen Spiele. Eintracht Frankfurt auswärts, Freiburg zu Hause und Leverkusen. Für die Mannschaften geht's auch noch um was. Also das ist wirklich, wirklich ein hartes Programm.
Absolut. Du hast es ja auch angerissen. Es ist ja nicht nur Verletzung. Also sie haben auch viel mit Sperren zu kämpfen. Ein HSV-Freund hatte mir letztens auch geschrieben, wie sollen wir die Klasse halten, wenn ständig irgendein Spieler vom Platz fliegt. Übrigens auch ein Thema in Braunschweig gewesen in der Hinrunde. Aber du hast eine Personalie angesprochen, die für die Entwicklung noch wichtig wird. Vuškovic. Ich finde, der HSV hat halt zwei Gesichter in dieser Saison gehabt. Das Gesicht mit Vuškovic und das Gesicht ohne. Und dieses Gesicht ohne macht mir Sorgen aus HSV-Sicht, wenn ich an die kommende Saison denke. Also ich glaube, dass gute Chancen bestehen, dass du auch mit null Punkten, die du jetzt aus den restlichen Spielen holst, das ist durchaus realistisch, dass du trotzdem die Klasse halten kannst. Aber danach, also wenn wir bei Werder über Hausaufgaben im Sommer sprechen, dann reden wir auch über Hausaufgaben im Sommer beim Hamburger SV, weil klar ist, er wird nicht bleiben. Dafür ist Vuškovic einfach zu gut. Der wird vielleicht sogar noch ein tolles WM-Turnier spielen und dann werden wir irgendwelche Tickermeldungen bekommen, dass der im dreistelligen Millionenbetrag irgendwo hingewechselt ist. Du hast halt ganz, ganz deutlich gemerkt, diese Präsenz, die Gefährlichkeit, also diese Absicherung in der eigenen Box, der Aufbau, dieses Mitwirken in der Offensive, hat ja auch dieses wahnsinnige Derby-Tor gegen Werder geschossen in der Hinrunde. Da merkst du einfach, das war ein Glückstreffer für den Hamburger SV. Genauso ja auch wie Fabio Vieira. Dass das funktioniert hatte. Das war ja so dieser zweite Brandherd am Deadline-Day vergangene Saison, als das dann alles da über den Tisch ging, so was der HSV da eigentlich gemacht hat. Und diese Transfers haben den HSV ja auch getragen über weite Teile der Saison, wodurch man sehr früh dann dachte, es könnte gelingen. Also nicht, dass sie alle geschrien haben, hurra, wir haben die Klasse gehalten, aber die Chancen waren halt da, weil der HSV eben auch zu Hause performt hat. Ich erinnere mich an Last-Minute-Geschichten gegen Borussia Dortmund, als ich im Stadion war. Also dieser Gedanke, dass, ich sage es mal salopp, der HSV nicht mehr Kacke ist, sondern der HSV auf einmal ganz wunderbare Dinge machen kann, das hat sich ja festgesetzt. Und so mit so einem schleichenden Prozess, ich würde so sagen, ab dem Sieg gegen Union Berlin setzte so ein kleiner Downfall an. Plötzlich fehlte es hinten in der Defensive. Du hast es vorne gemerkt, dass es dann vielleicht auch nicht reicht. Und dann wurde es schwer. Und du merkst spätestens jetzt, wo Vuškovic nicht mehr da ist, dass dir so dieser X-Faktor im Team gerade extrem fehlt. Und wenn der HSV diese Hausaufgabe nicht über den Sommer geklärt bekommt, du wirst ihn nicht 1-1 ersetzen können. Wie? Mit welchen Mitteln? Nochmal so viel Glück mit einer Laie? Boah, schwierig. Aber du musst für Breite im Kader sorgen, um versuchen, das darüber aufzufangen. Und du hast es ja schon gesagt, das, was von der Bank kommt, hat jetzt vielleicht auch nicht die höchste Regalqualität. Und das wird ein Riesenthema für den HSV. Ich glaube, für diese Saison, es wird gut gehen. Vielleicht bekommen sie sogar noch einen Punkt irgendwo zusammengekratzt. Aber dann beginnt die eigentliche Hausaufgabe.
Also, um das hier auch nochmal klarzuziehen, ne? HSV Werder Bremen, als neutraler Fußballfan wünsche ich mir auf jeden Fall, wir brauchen auch nächstes Jahr wieder das Nordderby. Wir hatten das so, so lange nicht. Gut, in der zweiten Liga hatten wir es zwischendurch mal, aber ansonsten in der Bundesliga nicht und das wäre natürlich...
Aber wie ist denn das für dich? Ja. Also das würde mich mal interessieren. Klar, ich kenne diese Derbys aus Vereinsbrille, aber hat das so für dich auch in deiner Wahrnehmung, du bist da unten im Ruhrgebiet unterwegs, hat das so diesen hohen Stellenwert? Ist das so ein Schalke-Dortmund-Ersatz im Moment oder würdest du das nochmal anders bewerten?
Ich würde das anders bewerten, aber da würde ich vor allem, das liegt einfach an der Region hier. Ne? Also das ist, das würde ich nicht darauf beziehen, dass man jetzt sagt, die Leute im Ruhrgebiet interessieren sich jetzt nicht weil sie sagen, jetzt Dortmund-Schalke ist für uns attraktiver wie das Nordderby, sondern es hat einfach aufgrund der Gegend hier zu tun, wo wir hier sind. Ich würde auch sagen, der MSV gegen RWE hat hier eine größere Bedeutung wie das Nordderby. Aber das hat, wie gesagt, einfach mit der Geografie zu tun. Und für mich als neutraler Fußballfan, der auch viel Bundesliga schaut und so weiter, ist das Nordderby für mich ein Spiel, was in eine Bundesliga-Saison gehört. Zweimal, genauso wie Dortmund gegen Schalke. Das werden wir ja wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder haben. Ich würde mir sehr wünschen, natürlich als gebürtiger Berliner auch wieder ein Hauptstadtderby zu haben, was wir ja viele Jahre auch hatten, wo man ja vorher dachte, das wird nie passieren, weil man dachte, ach, Union wird never ever aufsteigen. Und jetzt ist es genau umgekehrt, dass Hertha nicht mehr hochkommt. Ja. Aber insofern sind das diese Duelle, die gehören einfach dazu. Und der Bundesliga würde so viel fehlen, wenn das. Gut, jetzt kann man sagen, vielleicht gehen auch beide wieder runter. Dann haben wir es in der zweiten Liga. Aber ja, nee, muss jetzt auch nicht unbedingt sein.
Tut gut, das sehr, zu hören.
Und natürlich auch HSV gegen St. Pauli. Das wär auch cool. Auch wenn ich mich dunkel erinnere, in dieser Saison beide Spiele oder auf jeden Fall das Rückspiel. Das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh. Es war sogar Freitagabend. Ich habe es geguckt und dachte mir,
pff. Hast du dieses Spiel gesehen, so als jemand sein gefrorenes Bier hochgehalten hat?
Ja, ja.
Das war verrückt.
Dafür brauchen wir diese Spiele. Naja, gehen wir mal rein in den 31. Spieltag. Ich gehe wie immer alle Spiele einmal schnell durch und dann schauen wir vor allem, glaube ich, auf ein Spiel, haben wir uns vorher schon geeinigt. Aber es ging los am Freitagabend mit RB Leipzig. Die haben gewonnen 3-1 gegen Union, relativ souverän. Ich glaube, das Ergebnis ist auch keine große Überraschung. Es gab ein Debüt von Karl Klaus, ich glaube schon 32-jähriger Ersatzkeeper von Union, der ran durfte. War jetzt die zweite Niederlage unter Marie-Louise Eta. Dann ging es am Samstag weiter mit den verrückten Bayern. Diesmal bekamen sie in der ersten Halbzeit 3 Tore eingeschenkt. Da könnte man meinen, okay, an solchen Tagen, das könnte mal reichen, aber Pustekuchen, sie haben die erste Auswärtsniederlage seit Dezember 2024 verhindert. Und es wurde überhaupt erst zum 10. Mal in der Bundesliga-Geschichte überhaupt so einen Rückstand gedreht. Für mich als Bayern-Fan extrem geil, sich das anzugucken. Auf der anderen Seite wiederhole ich auch das, was wir in den letzten Wochen auch immer gesagt haben. Es ist kein gutes Zeichen für die Bundesliga, ehrlicherweise. Wenn so wenig ausreicht, einfach nur um Olise und Harry Kane ins Spiel zu bringen und dann ja, geht das nochmal in ganz andere Bahn. Aber
auch da, was bleibt uns eigentlich noch als Bundesliga-Fan, wenn man noch nicht mal mehr auf Bayern sauer sein kann, weil die irgendwie sympathisch geworden sind?
Ja.
Was bleibt uns dann noch?
Ja.
Das ist ein trauriges Leben.
Ja, das ist auch wirklich, auch wenn ich die Kommentarspalten, manchmal hat man ja Spaß, sich sowas auch durchzulesen und alle sagen immer nur, boah, Vincent Kompany, so ein sympathischer Typ, oh, da wünscht man sich glatt Thomas Tuchel zu. Nein, das nehme ich sofort zurück, um Gottes Willen, nicht auf falsche Ideen kommen hier. So, was hatten wir noch? Wolfsburg gegen Gladbach, ein relativ trostloses 0-0 und eine rote Karte von Jens Kastrup, über die auch sehr diskutiert wurde. Wir hatten ein 1-1 zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt, auch da eine ultra zähe erste Hälfte. Immerhin schöne Tore von Anton Kade und Ritz Doan hinterher. Die Heidenheimer, ganz wichtig, 3 Punkte geholt gegen den FC St. Pauli, ein 2-0. Zu Köln gegen Leverkusen werden wir gleich nochmal kommen. Die Werkself hat 2-1 gewonnen. Über den HSV haben wir ja schon geredet. Die haben verloren gegen Hoffenheim mit 1-2. Der 17. Sieg in der Bundesliga in diesem Jahr für die TSG, das haben sie vorher noch nie geschafft. Und dann gab es am Sonntag, haben wir auch schon drüber gesprochen, das 1-1 zwischen dem VfB und Werder Bremen. Und die Dortmunder, das war doch mal eine souveräne Kiste, 4-0 gegen den SC Freiburg. Aber wir reden ja sehr gerne über Schiedsrichterentscheidungen und das werden wir diesmal auch wieder tun. Es tut uns leid und wir werden auch wieder über das Handspiel sprechen müssen. Es wird ja immer so ein bisschen, oder Köln und vor allem Köln-Fans sagen ja nicht so gerne Derby zu Leverkusen. Aber so gesehen ist es ja schon eins und es war ein bisschen absurdes Zahlen. 25-8 Torschüsse für die Kölner, dass die das am Ende verloren haben. Aber ein Doppelpack von Patrick Schickert ausgereicht. Und da war auch ein Elfmeter darunter, nämlich nach einem Handspiel von Martel. Und dieses Handspiel, ja, sorgte mal wieder für Diskussionen. Ich darf verraten, Robert, du hast mir heute am Tag, es hat dich offenbar sehr beschäftigt. Du hast
es hat mich aufgeregt.
Es hat dich, oder so, du hast mir am Tag, hast du mich schon nach meiner Meinung gefragt. So, jetzt hau gerne mal deine Gedanken dazu raus. Ich ergänze dazu noch, der DFB hat das als hinterher als nicht strafbar eingeordnet. Also diesen Elfmeter hätte es nicht geben dürfen, hat auch der DFB offiziell gesagt. So, jetzt.
Gehe ich mit als allererstes. Ich finde, für mich ist das auch kein Handelfmeter. Aber diese ganze Diskussion vom Wochenende hat mich maßlos aufgeregt. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, weil ganz viel, finde ich, sich auch daran ablesen lässt, wie wir in den vergangenen Wochen und Monaten über dieses ganze Thema Schiedsrichter diskutiert haben und Fehlerkultur und Experten. Fangen wir mal mit den reinen Tatsachen an. Also eine höchst strittige Szene, bei der ja ein vermeintliches Handspiel gepfiffen wird. Es gibt einen Elfmeter und der Video Assistant greift nicht ein. Ich finde, bei der Urteilsfindung, ich habe mir diese Szene jetzt mehrfach angeschaut, ich habe mich versucht, in den Schiedsrichter hineinzuversetzen. Er stand so leicht links vom Strafraum, also wenn wir uns die TV-Kamera vorstellen, die totale, so leicht links vom Strafraum, im Strafraum der Kölner Verteidiger, der versucht, diesen Chipball zu stoppen. Wohlwissend, dass er seine Hand nicht verwenden darf. Gott sei Dank wissen das viele Bundesligaspieler heutzutage. Nimmt er also seinen linken Arm, war es glaube ich, oder rechten Arm, ist auch immer völlig egal, nimmt er ihn schon mal nach hinten. So, und wenn wir jetzt mal, das ist ja hier auch ein bisschen audiotechnisch, wenn wir uns das Ganze jetzt also vorstellen, wie er diesen Arm nach hinten nimmt, stellen wir ja schon mal fest, wenn wir das jetzt mal alle so machen, dass diese Schulter ja automatisch ein Stück irgendwie so nach vorne geht in dieser Bewegung. Wenn jetzt ein Spieler also sich quasi entsprechend so hindreht und dann auch noch versucht, statt mit dem Arm, weil was soll er sonst nehmen? Ja klar, die Brust hinzubewegen, haben wir genau diese Bewegung. Ihm da eine Absicht zu unterstellen, finde ich, geht nicht. Jetzt hatte diese Entscheidung aber Bestand, weil wie ich gelernt habe, hatte der VAR darauf entschieden, dass es keine klare Fehlentscheidung ist. Also es wurde sich darauf festgelegt, es ist keine klare Fehlentscheidung, diesen Elfmeter zu geben. Also fehlte dem Schiedsrichter auch die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Ich finde, da wird ein Problem deutlich. In der Sekunde, wo wir sagen, der Schiedsrichter darf sich solche Szenen nur anschauen, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt, beraubst du dich ja ein bisschen der Flexibilität, die du ja eigentlich haben möchtest mit dem VAR. Ich habe gelernt, auch durch den Kontakt mit dem einen oder anderen Schiedsrichter, dass es eine Teamleistung ist. Wenn dieses geballte Team also jetzt feststellt in der Szene, nee, wir gucken uns das jetzt nochmal an und kommen dann zum richtigen Schluss, habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber indem wir sagen, ich kann mir das nicht angucken, es war keine klare Fehlentscheidung, kommen genau solche Sachen zustande. Und hinterher steht ein Schiedsrichter bei den Interviews und sagt, und das ist ja der zweite Punkt, sagt, ja, vermutlich würde ich besser schlafen, wenn ich mich anders entschieden hätte. In der Situation selbst hat er es dann so bewertet. Das ist dann halt einfach so. Menschen machen Fehler. Er hat es für sich selbst als Fehler gesehen. Und was dann passiert ist, hat mich wirklich erschrocken. Dann sehe ich in der Berichterstattung TV-Experten, beziehungsweise ich lese auch bei X Ex-Schiedsrichter, ich möchte jetzt keine Namen nennen, wir wissen alle, wer damit gemeint ist, wo das kritisiert wird, dass dieser Fehler, dass der Schiedsrichter das als Fehler gesehen hat. Und es wird darauf bestanden, dass es ja sehr, sehr wohl zu 100% ein Elfmeter war. Nee, finde ich nicht. Also finde ich einfach nicht. Punkt. Und ich finde, in der Situation, wo du dann auf den Schiedsrichter einprügelst und sagst, was ist das denn jetzt? Warum gesteht er sich jetzt quasi diesen Fehler ein? Vermeidest du, dass das in der Zukunft passiert? Dass Schiedsrichter dann auch mal offen und ehrlich vor der Kamera sagen, sorry Leute, war Mist. Und das hat ein bisschen was auch mit Feingefühl dann für die Situation zu tun. Ich weiß, diese Experten, ey, die werden dafür bezahlt. Das ist part of the business, dass du eine polarisierende Meinung hast, dass du eine klare Kante zeigst, dass du dann auch zu gegebener Zeit auch draufhaust. Verstehe ich alles. Aber David, du kannst mir doch nicht sagen, dass das zu 100% eine Elfmeter war für Leverkusen. Und du kannst mir doch nicht sagen, dass das der Umgang ist, den wir pflegen wollen, dass wir dann draufhauen.
Nein.
Danke. Nein, also ich finde einfach, und da reden wir noch nicht mal darüber, über, ne, also diese Flexibilität, rausgehen, angucken, was ist nochmal ein Handball, was ist nicht mit der Hand gespielt, sondern einfach diese rein menschliche Komponente. Und das verkompliziert diesen VAR ungemein. Ich finde es richtig, dass der Pressesprecher, der Schiedsrichter da nochmal auch gesagt hat, nee, richtigere Entscheidung wäre es andersrum gewesen. Abhaken, okay. Aber das, was dann da im Nachgang passiert ist an Diskussionen, ey, wirklich, wirklich krass. Ihm da auch dann, und wir haben das ja gerade mal einmal durchgespielt, diese Bewegung. Das kannst du niemals anhand dieser kurzen Szene, und wir haben ja jetzt nun 23.000 Slow-Mos gesehen dazu, ihm da eine Absicht zu unterstellen. Dass er aktiv versucht, die Körperfläche zu vergrößern oder zum Ball hingeht. Ja, sorry, wenn er versucht, mit dem Arm, den er gerade nach hinten biegt, dann die Brust nach vorne zu schieben, dann bewegst du natürlich diese ganze Apparatur mit. Aber was soll der Verteidiger denn noch machen?
Das Problem ja auch an der Geschichte ist, das sagen ja auch viele, wenn du zum Beispiel eine Mauer stellst und so, dass ja mittlerweile die Spieler ja schon anfangen, sich die Arme sonst wohin zu stecken, nur um kein Risiko einzugehen, ein Handspiel zu begehen. Ne, also mittlerweile, die Spieler müssen sich die Hände ja im Prinzip abnehmen lassen, weil das ist ja, ne, es ist ja mittlerweile unglaublich, was da alles gepfiffen wird. Grundsätzlich bin ich ja auch immer, wobei ich will nicht sagen, ich bin einer, der immer auch immer draufhaut. Also wenn wir draufhauen, dann hat das auch schon gewissen Inhalt und das geht auch nie per se gegen eine Person. Und wir sagen eigentlich auch immer, dass das ist ein bisschen, ich vergleiche das mal mit der Deutschen Bahn. Weißt du, man regt sich immer über die Deutsche Bahn auf und häufig, also ich persönlich mache das nicht, aber viele Menschen im Umfeld, wer kriegt das ab? Die armen Zugbegleiter, die gar nichts dafür können, die nur ihren Job machen unter schwierigen Bedingungen. Und ich finde, das ist bei den Schiedsrichtern genau das Gleiche, die auch Opfer dieses komischen Systems sind. Und wir haben vor ein paar Wochen über Knut Kircher gesprochen, der ja ganz komische Dinge bei der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, wo ich mir hinterher dachte, okay, mehr Erklärung brauche ich gar nicht. Wir brauchen uns über die Diskussion jede Woche nicht wundern, weil der Schiri-Boss sagt ja genau diese Dinge, wo ich mir denke, okay, ja, gut, kein Wunder, dass es so läuft, wie es gerade läuft. Und ich finde, einen spannenden Gedanken hat beispielsweise gestern Florian Plettenberg auch im Doppelpass. Und ich bin jetzt per se erstmal kein riesiger Fan von Pletti Goal, aber den Gedanken, den er da geäußert hat, den fand ich mal ganz gut, dass wir auch die Schiedsrichter teilweise mit den ganzen Dingen auch langsam einfach überfrachten. Ne, mit dem VAR, mit der Kommunikation, mit 10.000 Leuten müssen die sprechen, dann müssen die noch die Spielern zur Raison bringen, mit den Verantwortlichen an der Seitenlinie, dann haben die jetzt auch noch eine Kamera bei sich dabei, wo sie dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aufpassen müssen, was sie sagen. Ne? Also das sind geile Bilder, diese Refcam. Ne? Ist total spannend, sich das anzugucken. Ich feiere das. Aber das ist genau das, was du auch meinst. Tun wir den Schiedsrichtern damit etwas Gutes, indem wir mit diesen ganzen Geschichten, wo ja wir noch nicht mal es hinkriegen, das Regelwerk mal glatt zu ziehen, dann noch diese ganzen Sachen dann auch noch mit einzuführen. Und du merkst ja auch, und dann bin ich mit meinem Monolog auch am Ende, dass du ja auch, wenn die Schiedsrichter unter Druck stehen, dass dann auch Fehler im Sinne passieren von der Aussprache. Du hattest jetzt zuletzt immer wieder auch Stadiondurchsagen, was wir ja eingeführt haben in dieser Saison, wo Schiedsrichter sich dann die Entscheidung erklären wollten und dann einfach Fehler gemacht haben in der Aussprache und sich dann vor Tausenden, vor einem Millionenpublikum dann auch noch korrigieren mussten. Also da fängt es ja schon an. Und ich finde, das ist ein super Indiz, dass das einfach mittlerweile too much geworden ist. Das, was wir den Schiedsrichtern da an Aufgaben übergeben. Und dass da auch die Transparenz, die man ja herstellen möchte, dass die in eine vollkommen falsche Richtung geht.
Und ich fand es auch ganz interessant, mich selbst dabei zu beobachten. Was war denn jetzt eigentlich dann ausschlaggebend? Also was ist die Regel, die wir versuchen anzuwenden? Ist es jetzt die Armhaltung oder ist es jetzt die Absicht, die dahinter steckt? Ich konnte es mir selbst nicht zu 100% erklären. Jetzt wird mir wahrscheinlich irgendwer Kluges sagen, ja, das ist auch ein Stück weit Auslegungssache, was dann da in der Situation entschieden wird. Aber nochmal, wir reden von einem Bruchteil der Sekunde, wo ein Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat. Und da kommen wir jetzt mal dahin, was ich mir wünschen würde, wenn wir mal nach vorne schauen. Ja. Wir reden von einer Entscheidung, wo hinterher viele Menschen wahrscheinlich auch im Dialog mit dem Kölner Keller festgestellt haben, wenn wir es andersrum entscheiden, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber durch diese strikte Vorgabe, wir greifen nur ein bei einer klaren Fehlentscheidung. Es war keine klare Fehlentscheidung. Das war so ein Ding, wo es für beide Seiten Argumente gab. Wir berauben uns einfach der Möglichkeit. Also der Schiedsrichter musste am Ende das dann genauso machen und stand dann eben vor der Presse und hat dann halt gesagt, nee, wahrscheinlich wäre andersrum besser gewesen, aber sorry, Guys, was soll ich machen? Ja. Und das verstehe ich nicht. Wir wollen immer mehr, und du hast diese ganzen Begleiterscheinungen schon erwähnt, hier noch ein Refcam, da noch eine Stadiondurchsage, dann funktioniert das Mikrofon nicht, dann gibt's hier noch Auseinandersetzungen, wir erinnern uns an die Rudelbildung, Werder gegen HSV, wo du noch zwischengreifen musst, die Kindergartenhorde da ein bisschen beruhigen musst an der Seitenlinie. Und dieses Hauptfeld, diese Schiedsrichterei wird sehr, sehr stark verkompliziert und die Regeln, die es einfacher machen sollen, die als Hilfestellung gedacht sind, verkommen immer mehr zu Problemen, die zusätzlich noch dazukommen. Wir haben ja noch nicht mal über irgendwelche Abseitsgeschichten gesprochen. Ja. Ne? Wir reden jetzt mal nur konkret über diese Handregel. Wie lange wir darüber schon diskutieren, wie kompliziert diese Handregel geworden ist. Und mit jeder Entscheidung wird es komplizierter. Und das ist das Schlimme in diesem Geschäft. Der Druck auf die Schiedsrichter wird immer größer und größer. Und es wird immer schwieriger und schwieriger, das zu entscheiden. Und dann lass uns doch versuchen, dass mit Hilfe, dass wir eben sagen, nee, der VAR hat das Recht, dir zu sagen, geh mal bitte nochmal hin und guck dir das an. Dann nimm dir diese 3 Minuten, nimm das Five-Konzert entgegen, nimm das scheiß DFB entgegen, was dann wieder kommt. Aber du hast hinterher wenigstens für dich als Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen, hinter der du zu 100% stehen kannst.
Und vor allem, du hast es eben auch gesagt, ich schätze es sehr, wenn Schiedsrichter sich entschuldigen. Ich finde das auch immer extrem stark, das zu machen. Und das habe ich auch schon öfter gesagt, es macht, oder aus meiner Sicht, auch weil die ja auch berichten, dass die auch auf Social Media dann viel ihr Fett wegbekommen, gerade die da ja auch aktiv sind. Und ich glaube, es würde da auch, es wird immer irgendwelche Idioten geben, aber es würde so, die große Hasswelle würde, glaube ich, dadurch massiv abebben, weil, glaube ich, jeder oder die noch normal denken, die Leute doch, glaube ich, sehr schnell erkennen würden, ey, cooler Typ, dass er sich hinstellt und es so erklärt und Entschuldigung nehme ich an und alles gut und weiter geht's. Das, was wir uns doch wünschen würden. Aber diese Haltung eher, wir verbarrikadieren uns alle und sagen gar nichts mehr und ja, vielleicht meldet sich der DFB 2 Tage danach und sagt, dann ist es eine Fehlentscheidung. Das macht, sage ich mal, den Hass in Anführungszeichen nur noch größer. So, und wie gesagt, und dann die Schiedsrichter, die sowas ja auch machen, Patrick Ittrich, Dennis Aitekin und so weiter, also die auch schon lange im Business sind, ne, die werden auch aufhören. So, und dann hast du sehr viele Schiedsrichter, die ein bisschen jünger sind, die das vielleicht noch nicht so offensiv, auch nicht so offensiv mit der Presse sprechen, die da zurückhaltender sind, genau aus diesen Erfahrungen. Und die werden da aber dann auch nie rauskommen, weil die eben schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das ist dann das nächste Problem.
Und ich finde, vielleicht das als letzten Punkt. wenn man sich auch so Dokumentationen wie Unparteiisch mal anschaut.
Eine tolle Doku übrigens.
Gebe ich gern weiter, das Lob. Dann stellst du ja auch fest, das ist faktisch eine eigene Sportart. Das sind Profisportler. Die trainieren wirklich wie Sportprofis. Sie sind Sportprofis. Aber anders als ein Fußballer auf dem Rasen müssen sie sich für Dinge verantworten im Nachgang, also für ihren Job verantworten in einer Form, das finde ich teilweise unfair einfach. Und du machst es ihnen ja nicht leichter, ihren Job gut nachzukommen, wenn du Situationen wie jetzt schaffst am Wochenende und Szenarien schaffst und Arenen, in denen dann sehr draufgehauen wird. Und das finde ich halt einfach schwierig. Und ich finde, da sollte man ein bisschen, das geht sehr weit weg dann jetzt von der tatsächlichen Entscheidung am Wochenende, ja. Aber es ist ja ein größeres Problem. Und du hast halt diese beiden Möglichkeiten. A, versuch diesen Schiedsrichtern ein bisschen wieder, ich sag mal, menschlich entgegenzukommen mit all dem, was dahinter steht. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich mir wirklich wünschen würde, ey, diese Sturheit, diese Starrheit, nutzt den WER doch so, wie es fürs Spiel am besten ist. Sehr viel Pathos, ich weiß.
Aber nein, packe ich ein großes Ausrufezeichen dahinter. Ich würde mal sagen, aufgrund auch der Zeit, lassen wir ansonsten mal die Bundesliga. Wir werden in den nächsten Wochen noch genug darüber sprechen, in der Hoffnung auch, dass da nicht wieder so viele kritische Schiedsrichterentscheidungen kommen. Aber würde ich mal sagen, machen wir mal unsere letzten kleinen Kategorien noch, um es vielleicht ein bisschen positiver zu machen. Wobei, wir fangen mal mit dem Fail der Woche an. Also von daher, Robert, leg gern mal vor, was hast du da für uns?
Ich habe überlegt, ich habe wirklich überlegt, ob ich es mir einfach mache. Und ich habe nichts Stärkeres gefunden für mich als Fail der Woche. Wobei doch, ist ein geteilter Platz. Lass uns einen geteilten Platz ausmachen. Ja, Platz Nummer eins ist die Leistung des FC Hansa Rostock gegen Regensburg. Das ist ein einziger Fail gewesen für mich. Und der viel, viel wichtigere Fail kam vergangene Woche von der Social-Media-Abteilung von RB Leipzig, dieses Posting rund um Marie-Louise Ether.
Ja.
Du kannst mir nicht sagen, dass irgendwer, wahrscheinlich ist es im Prinzip so wie bei uns in den Redaktionen, jemand erstellt ein Posting und dann guckt da nochmal jemand drüber. Du kannst mir nicht sagen, dass jemand da sitzt und sagt, das Posting ist gut, das hauen wir genauso raus. In der heutigen Zeit, nach den Diskussionen zu Marie-Louise Ether, mit so wenig Feingefühl zu besitzen, das ist wirklich irre. Also für mich, wahrscheinlich ist es sogar noch schlimmer als die Hansa-Rostock-Geschichte. Also ja, komm, pack die beide auf Platz 1.
Ja, da habe ich mich auch wirklich gewundert. Also wie gesagt, wir reden die ganze Woche oder seit 2 Wochen genau über diesen, ja, und Das ist der ultimative Beweis, was in unserer Gesellschaft nach wie vor falsch läuft. Ne? Weil ja auch viele Leute sagen, ja, was macht ihr für ein großes Thema und das gibt's doch alles nicht mehr. Ja, die Beweise gehen einem leider nicht aus. Ne? Und dementsprechend muss man das auch immer wieder thematisieren. Ich habe, und ich glaube, sowas Ähnliches hatte ich vor ein paar Monaten schon mal. Es geht um die glorreiche Weltmeisterschaft in den USA. Preiswucher bei der WM. Ich glaube, über Tickets hatten wir schon mal gesprochen. Aber jetzt wurde die nächste Knallermeldung verkündet. Denn nicht nur die Tickets sind teuer, sondern auch ins Stadion zu kommen, könnte eine gewisse finanzielle Belastung darstellen. Es wurde mal ausgerechnet, mal beispielsweise eine Zugfahrt in New York, beziehungsweise von Manhattan ins MetLife Stadium, das ist ja in New Jersey, das ist so 30 Minuten Fahrzeit. Und da kostet, wohlgemerkt, hin und zurück, das Ticket $150. Normalerweise kostet das $12,90. Bei der WM 2022 und auch hier bei der Heim-EM waren im Spieltagsticket oder im Spielticket war der ÖPNV inkludiert. Das ist da nicht der Fall. Und weil es ja nicht schon pervers genug ist, gibt es auch für Rentner und Kinder natürlich keinen Rabatt. Das heißt, sie dürften den vollen Preis dann bezahlen.
Ich bin so unendlich dankbar, ne? Einfach, dass ich diese WM, ich muss sie gar nicht boykottieren. 2018, 22, was haben wir für Debatten geführt? Ne? Du änderst dich, Regenbogenbinden und so weiter und es muss boykottiert werden. Diese WM boykottiert sich selbst. Also wie du so weit weg sein kannst vom gemeinen Fußballfan, das ist irre, wirklich irre.
Ja, und Italien hätte es fast auch noch zur WM geschafft.
Aus solchen Geschichten entstehen Weltmeistertitel.
Ja, okay, dann... Da kamen dann viele ja auch mit dem Beispiel, ja, Dänemark ist damals auch aufgrund des Jugoslawienkriegs durften die zur EM und haben ja im Finale dann, glaube ich, sogar Deutschland. Kamen dann viele mit diesem Beispiel, aber warum sollte denn ausgerechnet Italien dann jetzt die Berechtigung bekommen, statt dem Iran daran teilzunehmen? Ich fand es ja witzig, dass die Italiener selbst gesagt haben, dass es Schwachsinn ist. Also, ja, also...
Ja. Das einzig Positive, was bei mir bei dieser WM im Moment im Kopf ist, ist dieser fantastische Song der Bosnier. I'm from Bosnia, take me to America. Ich weiß nicht, ob du es nach der Quali gehört hast, mal auf den Straßen. Großartig. Ich habe hier und da manchmal noch punktuell Kontakt zu Ermin Bicakcic. Hat ja auch Nationalmannschaftserfahrung und Braunschweig-Legende und so weiter. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist der einzige Grund, warum ich gerade Vorfreude habe, weil ich diese tausenden Fans aus Bosnien sehen möchte, wie sie das singen. Wirklich großartig.
Ja, da freue ich mich sehr darauf. Und auch um so eine Nation wie Curaçao auch mal zu sehen. Den gönnt man es irgendwie auch wenn man sich denkt, ja, ohne diese aufgeblasene WM wären die wahrscheinlich auch nicht dabei. Ne? Aber
ja, wobei man ja sagen muss, trotz der aufgeblasenen WM ist Italien nicht mit dabei und Curaçao hat es geschafft. Gut, das ist das eine Ding. Bei dem Team habe ich einfach nur die Hoffnung, dass Antonio Rüdiger ein Storchensprintverbot bekommt. Sonst habe ich da ganz, ganz böse Bilder im Kopf, die kommen könnten.
Wir werden es auf jeden Fall sehen. Kommen wir aber jetzt wirklich mal, wir werden so negativ gerade, ist nicht schön. Aber wir kommen jetzt zum Ehrenmann, Ehrenfrauen der Woche, whatever. Robert, lobe jemanden.
Hansa Rostock Sensenmann der Aufstiegsträume. Erik Hottmann. Jan Regensburg. Weiß nicht, ob der unter seinem Regensburg-Trikot noch ein Cottbus-Trikot anhatte und sich gedacht hat, ich mache jetzt mal was Lustiges. Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit der am Samstag seine Gegenspieler hat stehen lassen. Mit was für einer Selbstverständlichkeit er dieses 1-0 vorbereitet am Ende und dann ein Viererpack mit Jan Regensburg, wo es um nichts mehr ging, in Rostock, wo alle über das Thema Aufstieg reden. Also Eiswürfel pinkeln ist ja noch Untertreibung des Jahres. Grandioser Auftritt war für mich absoluter Win an diesem Wochenende.
Achtung, nächstes Wortspiel, die Leistung war halt echt hot, ne?
Ich lasse es stehen. Ich möchte mich von diesen Wortwitzen eindeutig distanzieren, liebe Zuhörer da draußen.
Sorry, lag auf der Straße. Ich habe mich mal für Frank Schmidt entschieden. Und zwar, er hat ja angekündigt, dass wahrscheinlich die nächste Saison, egal wo sie stattfindet, wird ja wahrscheinlich in der zweiten Bundesliga sein, dass es eine letzte sein wird nach 20 Jahren. Er sagte auch, ich habe den Antrieb, kommende Saison in meinem 20. und letzten Vertragsjahr etwas Großes zu schaffen, was auch immer das sein mag. Und wir werden sicherlich dann, wenn es dann soweit ist, dann nochmal, wird er wahrscheinlich nochmal mein Ehrenmann der Woche sein. Aber das ist unfassbar schön, weil wenn man bedenkt, der hat Heidenheim aus der Oberliga Württemberg in die Bundesliga geführt. Man muss dazu sagen, damals 2007 war die Oberliga Württemberg die vierte Liga, weil es ja diese Regionalliga noch gar nicht gab. Aber trotzdem, was der erreicht hat, ne, Bundesliga ist ja schon groß genug, aber dann auch noch ne Conference League ein Jahr gespielt. Und auch jetzt, wer weiß, was doch passiert, ne, mit dem Sieg jetzt am Samstag, was da, wie wichtig der noch sein kann. Und das ist einfach unglaublich. Man kann sich es nicht vorstellen. Was macht erstmal ein Frank Schmidt und was macht Heidenheim ohne diesen Typen? Also, das hast du ja, bis auf Christian Streich vielleicht, aber das hast du in dieser Fußballbranche nicht mehr. Gut, international kann man sagen, ist auch nicht ganz so lange, aber Diego Simeone, da dachte man ja schon, das ist die absolute Ausnahme und der trainiert sogar noch einen Top-Club. So, aber Das gibt's total selten.
Ja, ich kann das zu 100% nachvollziehen, weil es eben dieses fußballromantische Kuscheltier ist. In diesen ganzen dreckigen Fußballzeiten mit diesen ganzen komischen Dingen, die passieren rund um diese Sportart, die wir alle so toll finden, sind das diese Geschichten, in denen wir uns einfach unglaublich gern einkuscheln und sagen, ich habe den Fußball lieb. Das sind genau diese Momente. Deswegen absolute Zustimmung.
Ich möchte da vielleicht noch zwei Sachen mit zu ergänzen, weil du gesagt hast, ja, kuscheliger Fußball. Es gab noch zwei weitere schöne Aktionen, weil wenn wir so viel auch über negative Dinge sprechen, wir hatten in den letzten Wochen viel auch mit dem Thema Fanausschreitungen zu tun und da reden wir immer so viel darüber. Gab es aber auch noch zwei Sachen, die ich mal erwähnen möchte. Zum einen Ehren Dingchi, der passt zu Heidenheim, der hat das entscheidende Tor geschossen, aber nicht nur deswegen wurde er im Anschluss sehr von den Fans gefeiert, sondern seine Partnerin ist an Leukämie erkrankt und die Fans haben ja ihm dafür, also nicht dafür, aber haben ihn aufgemuntert, haben ihm Mut zugesprochen. Es gab wohl vor dem Spiel, glaube ich, nochmal eine Aktion der DKMS, wo man ja sich registrieren kann, wenn man Stammzellen spenden möchte. Das habe ich auch schon vor Jahren mich da registriert. Also wenn ihr daran Interesse habt, tut das auf jeden Fall. Insofern auch da eine schöne Aktion. Und um das auch abzuschließen, beim 1. FC Kaiserslautern hat Enes Kamga, 18-jähriger Torhüter, sein Debüt gegeben, hat direkt im ersten Spiel gepatzt. Das war ja gegen Braunschweig und wurde im Anschluss trotzdem von den Fans gefeiert, auch mit Sprechchören. Das ist doch diese Fankultur und diesen schönen Fußball, den wir gerne immer haben wollen. So soll es sein.
Word, Ausrufezeichen, Punkt.
Gut. Eine letzte Frage habe ich für dich noch. Wusstest du, dass Pellegrino Matarazzo seinen ersten Titel geholt hat?
Wo das denn? Wo ist der?
Ich wusste es tatsächlich, oder ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Der ist Trainer bei Real Sociedad San Sebastian. Und die haben im
Ja, okay, die Bilder habe ich gesehen, aber ach, der ist der Trainer?
Ja.
Wie toll ist das denn? Ja. Okay, das hat mich jetzt wirklich überrascht.
Ich wusste, mir war das, ich hatte das ganz am Anfang irgendwo mal gehört, aber mir war es nicht mehr geläufig, wie oft schaue ich denn San Sebastian? So, ne, und die ganz großen Zeiten sind ja auch aktuell, also wo sie auch mal Champions League und so gespielt haben, haben sie ja momentan nicht. Aber sie haben die Copa del Rey gewonnen, also quasi spanisches Äquivalent zum DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Ja, und damit Pellegrino Matarazzo, erster Titel.
Eigentlich immer eine tolle Geschichte, wenn nicht Real Madrid, Barcelona oder Atletico Madrid einen Titel holen. Also nicht, weil die drei Clubs irgendwie, ne? Aber es ist halt so dieses Bayern-Ding, du erwartest es halt einfach, dass einer dieser drei Clubs es holt. Und wenn in dieser Gemengelage dann ein anderer Club, den du nicht auf dem Zettel hast, dann mal was erreicht, dann ist es einfach schön zu sehen. Die Bilder habe ich gesehen bei Instagram, wurde mir viel in den Feed gespült. Aber ich könnte mich nicht mal dran erinnern, dass ich Matarazzo da gesehen hätte, ehrlicherweise.
Das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, mir war es auch nicht geläufig, aber da lohnt sich auch mal der Blick, mal zu gucken, boah, wo sind denn auch mal so Bundesliga-Trainer, die du auch lange Zeit nicht mehr gehört hast. Und ist doch schön, wenn man da erfolgreich wird. Wir werden nächstes Jahr sehen, wie sich Marco Rose mit Bournemouth schlägt. Das wird dann ein anderes spannendes Artikel. Was wollte ich gerade sagen? Wird ein anderes Kapitel, nicht Artikel. Siehst du, ich bin schon
ist schon spät.
Ganz wuschig jetzt. Auf jeden Fall. Aber dann machen wir jetzt hier auch den Sack zu. Robert, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und dir gehören auch die letzten Worte.
Ah, es war schön, bei dir zu Gast zu sein. Es hat Spaß gemacht, sich ein bisschen den Frust von der Seele zu reden. Und Leute, ich glaube, wenn so ein kleiner Appell losgehen kann, wir haben viel über Negativität gesprochen, ja, aber wir müssen viel, viel mehr diese geilen Geschichten rausholen und uns daran auch hochziehen, weil sonst machen wir uns selbst den Sport ein bisschen kaputt.
Das ist auf jeden Fall so. Zum Glück tun wir das und das macht auch großen Spaß, auch mal so diese kleinen Dinge mal zu würdigen. Kommentiert gerne, teilt den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, sagt gerne warum, damit wir noch Dinge verbessern können. Und dann hören wir uns ansonsten nächste Woche wieder. Und Robert, das würde mich sehr freuen. Irgendwann vielleicht in der nächsten Saison. Diese Saison ist, glaube ich, schon bis zum Ende durchgetaktet. Viel ist ja auch nicht mehr. Aber ich glaube, wir könnten uns in der neuen Saison schon bald wiedersehen. Also mir hat es großen Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ich warte auf deine Nachricht. Ich werde die ganze Zeit auf mein Telefon schauen.
Sehr gut, sehr gut. Das wollte ich hören. Perfekt. Und damit nochmal danke und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, eine schöne Zeit. Genießt die Sonne. Ciao, tschüss. It's coming home.